Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Gestern noch Frühsommer, heute schon wieder Sturm und Platzregen. Für die Hersteller von Jacken und Regenschirmen sind das gute Zeiten. Und auch für die Anbieter von Wetter-Apps. Die größte von denen hat Joachim Klaassen gegründet. Seine Seite Wetter Online wird im Monat unglaubliche 875 Millionen Mal aufgerufen. Ob er die Faszination der Deutschen fürs Wetter auch privat teilt, ob der Klimawandel Wetterprognosen komplizierter macht und wer eigentlich den Redingradar erfunden hat. Das will ich Ihnen gleich fragen. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Klaassen.
Dankeschön.
Der erste Eindruck.
Wettervorhersagen sind ja heute ziemlich präzise. Alle 10 Jahre gewinnt man einen Tag, in dem man das Wetter recht genau vorhersagen kann. Und trotzdem ist die Vorhersage auf dem Smartphone oftmals grottenschlecht. Woran liegt das?
Ja, das war mein Kollege Thomas Stölzel, der bei uns so Themen rund um Satelliten und Weltall und sowas betreut. Teilen Sie denn seine Beobachtung?
Also, dass alle 10 Jahre wird die Vorhersage praktisch für einen Tag oder einen Tag weiter im Voraus möglich, das wusste ich noch gar nicht. Es ist auf jeden Fall so, die Antwort lautet, es kommt drauf an. Es kommt eben sehr drauf an, was man vorhersagt, ja, wie gut eine Vorhersage sein kann. Also Niederschlag, Wolken, Temperatur und Wind, das sind schon ganz unterschiedliche Parameter. Und es kommt eben auch noch auf die Lage an, nicht? Also es gibt natürlich Lagen, wo es einfach ist, und es gibt Lagen, wo es schwierig ist. Und es gibt Lagen, wo es auch von auf kürzester Distanz sehr schwierig ist.
Also mit Lagen meinen Sie sowas wie Gebirge oder eben Flachland?
Beides. Ja. Ja, also die orografische Lage, aber auch die Wetterlage selbst. Okay, also ja. Das im Prinzip sozusagen das Wetterregime, was gerade ja. Herrscht. Ja.
Und wie nutzen Sie denn persönlich dann Wetter-Apps?
Ich benutze natürlich Wetter-Apps und auch unsere und sehe aber auch ständig, was nicht stimmt. Und das kriegen dann immer die Leute hier alle zu hören. Also ich bin ja nun mit dem Wetter sozusagen groß geworden und bin auch ständig. Das Wetter lässt einen ja nicht in Ruhe. Das gibt es ja überall. Egal, wo man ist.
Aber also sind Sie sozusagen denn dann häufiger Benutzer solcher Apps? Jemand, der dann zum Beispiel beim Wandern jetzt ständig darauf guckt, kommt da jetzt gleich noch ein Schauer? Oder gerade wenn Sie sagen, das hängt vom Wetterregime ab, so dass Sie auch in Ihrer Nutzung darauf reagieren und sagen, okay, jetzt habe ich eine Lage, da ist das Wetter sowieso schwierig vorherzusagen, da brauche ich mir auch gar nicht alle 5 Minuten dann den Regenradar anschauen.
Nee, also gut, das hängt natürlich schon vom Wetter ab, die Nutzung, also sowohl meine persönliche Nutzung als auch unserer Nutzer, ne? Das ist ja klar. Also das, wenn das Wetter halt eher abwechslungsreich ist oder sehr viele Möglichkeiten bietet, was alles passieren kann, dann ist natürlich die Nachfrage sehr groß. Und wenn das jetzt eine ruhige Wetterlage ist, wo, was weiß ich, den ganzen Tag jetzt die Sonne scheint und auch weit und breit keine Gewittergefahr besteht, braucht man nicht so viel da reingucken.
Das ist richtig, ja. Jetzt haben Sie ja eben gesagt, Sie sind mit Wetter groß geworden. Das gilt natürlich vor allem für Ihr Unternehmen, was Sie 1996 gegründet haben. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind Sie 61 Jahre alt. Das heißt, auch davor ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie war das denn bei Ihnen? Wann haben Sie angefangen, sich für dieses Thema zu interessieren?
Tja, also eigentlich schon ziemlich früh. Das eint mich auch mit vielen anderen Meteorologen oder Wetterfreaks. Ich habe schon als Kind oder als Jugendlicher habe ich da schon sehr mich irgendwie mit beschäftigt und hat mich interessiert. Also was ich erst gemacht hatte, war eigentlich das Sternengucken. Ja. Ich habe also hatte dann irgendwann mal so ein Fernrohr geschenkt bekommen und aber schon vor dem Fernrohr hat mich das fasziniert, die Sterne am Himmel und dass die dann, wo die abends stehen und dass die dann wieder an der gleichen Stelle stehen, aber nicht alle. Und dann war mal so eine kleine Gruppe von Sternfreunden und dann ist aber natürlich das Wetter als entscheidender Beobachtungsfaktor natürlich dazugekommen.
Dazwischen gekommen dann meistens auch sozusagen.
Dazwischen gekommen und Ja, kann auch sein, dass das so ein bisschen die Aufmerksamkeit aufs Wetter gelenkt hat, aber es war nicht nur das, es war auch das Wetter selbst. Also ich komme ja vom Niederrhein, wo auch, sag ich mal, der Winter jetzt eher mild ist und Schnee zum Beispiel eine seltene Angelegenheit ist. Und wenn es dann mal einen Tag so richtig geschneit hat und am nächsten Tag war das wieder weg, das hat einfach ein unheimliches Interesse bei mir geweckt. Ja.
Und haben Sie dann irgendwie auch angefangen, eine Wetterstation sich zu errichten als Jugendliche? Also war das so ein richtiges Hobby für Sie oder?
Ja, das war mein Hobby. Also war ich 12, glaube ich, da habe ich damit angefangen und habe dann 3 Jahre lang jeden Tag bei mir zu Hause das Wetter aufgezeichnet, also in dem Sinne, dass ich für jeden Tag praktisch eine Beschreibung gemacht habe, wie das Wetter war. Dann habe ich draußen die Temperatur gemessen, 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, die Höchsttemperatur, die Tiefstemperatur, aber mit einem ganz simplen Thermometer. Also Wetterstation, da kann man dazu nicht sagen. Das war einfach ein Thermometer für den Hausgebrauch, wo ich dann geguckt habe, wo ist immer Schatten, wo kann ich es hinhängen. Und dann habe ich noch irgendwann angefangen, also den Wind zum Beispiel, ich hatte auch gern Messgerät, ich habe dann den Wind abgeschätzt, die Windstärke, anhand der Bewegungen. Da gibt es ja auch entsprechende Regeln und Beobachtungen, wenn sich die Blätter bewegen, die Zweige und so weiter, welche Windstärke das dann ist und die Windrichtung, das war ja relativ einfach. Und den Niederschlag habe ich dann irgendwann auch noch dazu genommen, da habe ich einfach so eine Tupperdose genommen aus der Küche und habe dann, das war nicht so eine super genaue Messung, aber dann habe ich da den Regen gesammelt und bin einfach mit dem Zollstock da rein und habe dann geguckt, wie viel es war. Das war jetzt nicht so, das ging eigentlich nur bei größeren Mengen vernünftig. Aber ja, so war das alles sehr, also es war sehr viel händisch auf Augenbeobachtung auch ausgelegt und das hat aber sehr viel einfach für das Verständnis und für das auch für die Erfahrung, was es eigentlich alles für Wetterlagen und Wettertypen gibt, gebracht.
Ja, und das klingt aber ja irgendwie auch nach einem relativen Außenseiter-Hobby, so sag ich mal, die ganze Zeit da seinen Regen einzusammeln und zu messen. Oder hatten Sie da auch Mitstreiter?
Nee, also beim Wetter war ich dann alleine. Also bei den Sternen hatte ich noch Mitstreiter, beim Wetter war ich alleine. Hat mir aber nichts ausgemacht. Ach nee, außer in der Schule, da fällt mir gerade ein, in der Schule hatten wir auch eine Wetterstation oder besser gesagt, da stand eine, also so ein Wetterhäuschen, ja. Das war aber, erstmal war das völlig verwaist und dann hatte ich einen Lehrer, der sich auch für Wetter interessiert hatte und bin dann irgendwie auch mit denen in Kontakt gekommen und habe gesagt, ja, also das müssen wir wieder mal reaktivieren, nicht? Da waren so Geräte drin mit so einer Rolle, wo dann also die Temperatur so aufgezeichnet wird, nur mit so einem Schreiber und ein Barograph für den Luftdruck und auch ein Messgerät für die relative Luftfeuchtigkeit. So. Und dann bin ich halt, also das musste wieder alles reaktiviert werden, haben wir da so ein bisschen dran rumgebastelt und dann gibt's da eben diese Streifen, auf denen das dann aufgezeichnet wird und die muss man einmal die Woche, wechselt man die dann, weil die dann praktisch einmal rum sind und das habe ich dann gemacht, ne? Also dann habe ich dann jeden Montagmorgen bei Eiseskälte und immer das Häuschen aufgemacht und dann Streifen eingelegt und dann lief das wieder und ich erinnere mich noch, als ich den Direktor der Schule, den sollte ich dann mal fragen, nicht, ob ich das denn mal benutzen kann wieder und wieder zum Leben erwecken kann. Und dann meinte er zu mir, ja, welches Wetterhäuschen? Ja, habe ich dem da gezeigt von seinem Zimmer aus, ja, da drüben, da hinter den Büschen, da steht das doch. Ach so, ich dachte, das wäre ein Vogelhäuschen. Hm? Ja gut, also der hatte also, das war so bezeichnend.
Ja.
Der hatte da also wenig Verbindung zu. Und das war ein Biologielehrer, also von Naturwissenschaften her einer, der mich da so ein bisschen unterstützt hatte. Und dann habe ich da auch noch das Wetter aufgezeichnet. Ich glaube, das war sogar nach meinen Wetteraufzeichnungen zu Hause, die ich erst gemacht hatte.
Ja. Und dann haben Sie tatsächlich irgendwie den Entschluss gefasst, ich will das jetzt mein Leben lang oder hauptberuflich machen, weil Sie haben das dann ja studiert, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, so ganz so glatt lief es dann nicht. Also ich habe dann irgendwann auch das wieder sein gelassen mit den Wetteraufzeichnungen und dann kam so ein bisschen mehr so die Disco-Zeit, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann kam das Abitur und dann wusste ich eigentlich so, nicht so richtig, ich hatte das zwar mal mir angeguckt, Meteorologie gibt es, Meteorologie zu studieren, aber ja, dann hatte ich immer, wusste ich nicht so richtig, ja, was ist, was macht man dann damit? Deutscher Wetterdienst, den gab es dann natürlich. Ja. Gut, das war, wann war das? Das war, ich habe 1982 Abitur gemacht, da war vom Internet weit und breit natürlich nichts zu sehen. Und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren und das hat dann, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, war dann erstmal die Bundeswehrzeit zum Glück da, dass ich dann, also wurde mir die Entscheidung abgenommen, was als nächstes kommt. Und dann musste ich mir ja irgendwann entscheiden, dann habe ich erstmal Physik, mich für Physik eingeschrieben und das so, ja, weil ich dachte, das Wetter ist natürlich auch Physik. Ja. Und hab dann aber, war dann mit den Physikern da zusammen, das hat mir irgendwie alles nicht so gepasst, die Quantenphysik. Also ich wollte immer etwas machen, was man sehen kann.
Ja.
Also Wetter kann ich sehen und die Quantenphysik, Atomphysik, das, die haben sich mit Teilchen beschäftigt, die man nicht sehen konnte. Mhm. Das war mir also, das war mir irgendwie ein bisschen zuwider und dann habe ich das so ein bisschen schleifen lassen, dann habe ich den Faden verloren, dann bin ich, war ich Taxifahrer, ich habe gejobbt in Restaurants an der Tankstelle und dann habe ich praktisch ein Jahr später nochmal einen Neustart gemacht und habe dann auch mich für Meteorologie eingeschrieben, habe aber im Prinzip dann das Gleiche wieder gemacht. Ich hatte ja wieder natürlich Physik und auch Mathematik, aber ich hatte dann schon das Ziel, ich will jetzt nicht dahin, was die alle neben mir da machten mit der Quantenphysik, sondern ich will dann in die Meteorologie, die dann erst ab dem dritten Semester kam, richtig? Ja. Ne? Also die ersten beiden Studiensemester waren im Prinzip identisch zu einem Physik- und Mathestudium, was ich auch eigentlich nicht schlimm fand, weil ich immer gerne auch Mathe gemacht habe. Und ich wollte ja auch das Wetter zusammenbringen mit dem Rechnen. Also ich wollte jetzt nicht nur ein beschreibendes machen, wie es dann in der Geografie oft der Fall ist, dass dann also das Wetter mehr beschrieben wird. Nee, also ich habe mich immer, ich wollte schon immer den Dingen auf den Grund gehen. Ja.
Ja.
Deshalb war dann auch Meteorologie das Richtige.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Aber von dem Unternehmer, der sie später werden sollten, da war da ja noch überhaupt nichts zu spüren, oder? Also jetzt so der super smarte, ganz schnelle und ich will ganz groß werden. Werdegang ist das jetzt nicht unbedingt.
Nee, also mit Unternehmer und da, ich habe das rein aus Interesse angefangen und habe da überhaupt noch nicht dann, also weil ich ja vorher sozusagen so schon mal einen Versuch da gestartet hatte, habe ich mich dann so ein bisschen darauf besonnen, das war doch immer das, was dich interessiert hat. Und dann habe ich gesagt, so, das machst du jetzt. Und musste mich dann aber auch ziemlich am Riemen reißen, dass ich dann das alles mache und nicht da wieder, in der Studentenbar, im Studentenwohnheim lande, sondern habe mich dann auch teilweise an den Schreibtischstuhl festgeschnallt und das alles dann eisern durchgezogen. Und
wie kam dann trotzdem der Gedanke irgendwann, dass man das ja unternehmerisch auch angehen könnte bei Ihnen?
Ja, das kam erst später. Nicht? Also ich hatte dann auch schon nach dem Vordiplom, es war ja dann Mitte, Ende der 80er Jahre, hatte ich mir dann schon natürlich auch mal Gedanken gemacht, ja, was willst du denn damit machen? Und hatte dann auch irgendwie so ein bisschen schon Panik bekommen, ja, was machst du denn damit? Hab dann die Zeitung aufgeschlagen und da standen Stellenanzeigen drin, aber alles war gesucht, nur kein Meteorologe und Ingenieur und BWL und was weiß ich. Und hab dann gedacht, ja, wie kannst du denn damit jemals Geld verdienen? Und dann kannst du nur zum Deutschen Wetterdienst gehen oder gibt's auch was anderes? Und hab mir da also einen Kopf gemacht, aus heutiger Sicht völlig unnötigerweise. und habe dann nach dem Diplom, da hatte ich also richtig Spaß bekommen, weil ich dann mit der Diplomarbeit ja selber auch programmiert habe, modelliert habe, sag mal, ein sehr einfaches Wettermodell selbst programmiert habe. Und das hat mir also viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich würde ich das am liebsten irgendwie noch weitermachen. Mhm. Und dann hatte ich auch wieder mit einer kleinen Unterbrechung, habe ich dann mit der Promotion angefangen.
Ja, okay. Und da haben Sie dann Ihr Wettermodell quasi weiterentwickelt oder was Sie da angefangen haben zu promovieren? Oder?
Das war ein ganz anderes Thema. Also da ging es um die Antarktis und um Meereis und Ozean und Atmosphäre und habe dann auch ein Modell gerechnet, ja. Was ich dann erstmal bekommen hatte, den Programmcode vom Max-Planck-Institut in Hamburg und habe dann nach anderthalb Jahren gemerkt, dass da irgendwo was faul ist und habe dann mich auf die Fehlersuche begeben und habe dann auch gesehen, dass da irgendwas nicht richtig war und dann habe ich das Ganze nochmal neu programmiert und habe auch im Prinzip ja neue Sachen da entwickelt und eine neue Variable definiert im Prinzip, die das Ganze vereinfacht und da bin ich so richtig in den Flow gekommen und habe da morgens tags und nachts dran gesessen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch dieses dieser Forscherdrang und dieses Wissen wollen, das war ja schon immer so. Und da war auch noch nichts mit Unternehmertum. Also das war ja dann sind wir schon in den Anfang der 90er Jahre. Und
wann kam es denn dann jetzt endlich?
Ja, wann kam es dann endlich? Also während der Promotion habe ich dann schon gedacht, das auf Dauer willst du jetzt eigentlich auch nicht so rein forschungsmäßig, so ohne Anwendungsbezug da unterwegs sein. Ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mehr in die wenn dann anwendungsbezogene Forschung. Und ich habe dann gut mit dem Wetter und Wettervorhersagen kommt man ja täglich ständig in Kontakt und ich habe ja gesehen, was im Fernsehen läuft, im Radio und so weiter. Und das hat mich unheimlich unzufrieden schon immer gemacht, diese was da eben als Wetter präsentiert wurde, weil das auch gar nicht geht. Weil Wetter ist ein Thema, was sich ständig ändert und was sich auch von Köln nach Düsseldorf schon ändert und so weiter. Und da ist klar, das kann man nicht über ein Medium bringen, wie jetzt ein Fernsehsender für ganz Deutschland, der das Wetter für Deutschland in eine halbe Minute abhandelt. Das kann nicht funktionieren. Und Radio auch nicht. Sondern ich brauche im Prinzip so ein interaktives Medium, wo ich also, wo der es wissen will, sagen kann, okay, ich will jetzt das Wetter wissen für da, wo ich bin. Und ich will es jetzt zum Beispiel wissen für jetzt gleich, ne, für die nächste Stunde, weil ich will jetzt gleich, kann ich mit dem Fahrrad fahren oder nicht zum Beispiel.
Ja. Aber Internet als für alle verfügbares Medium gab es da ja noch nicht.
Das gab es nicht, das war die Krux. Ne? Also ich hatte im Prinzip die Idee, dann ist dann so langsam gereift, Wetter geht das nur online. Also ich brauche ein Medium, was eben aktuell ist und interaktiv. Und das, also die Begriffe, die hatte ich noch gar nicht im Kopf, aber irgendwie habe ich das so, wurde mir das immer klarer. Nee, und es gab kein Internet, das war das Problem, außer an der Uni. An der Uni gab es dann ja so im Prinzip Internet für uns, allerdings sehr spartanisch, also im Prinzip ein schwarzer Bildschirm mit grüner Schrift und dann konnte man ein bisschen was schreiben und Programme austauschen und Daten austauschen und vielleicht auch schreiben, sich mit irgendeinem in USA oder so, der an einem gleichen Thema saß, aber das einen Browser gab es ja zunächst mal nicht, bis auf den Tag, wo ich hinten an einem Kommilitonen, der auch promoviert hatte, bin ich vorbeigegangen und da hatte der plötzlich so einen bunten Bildschirm. Und da habe ich gesagt, ja, wie, was ist das denn? Und da sagte er, ja, das ist ein Browser. Wie ein Browser? Ja, da kann man dann so eine Webseite, wenn man eine Webseite hat, kann man die da sehen und darstellen. Also das war eine Revolution. Und das war ein Browser, der hieß Mosaic. Ne? Das war der allererste Browser, den es gab. Und ja, als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, das ist es doch. Also du brauchst, wenn jetzt jeder vor dem Bildschirm sitzen kann und sich mit so einem Ding das Wetter angucken kann, was jetzt gleich kommt oder morgen, je nachdem, was man wissen will. Und für seinen Ort und nicht für eine Riesenregion, das ist ja genau das, was du schon immer im Kopf hattest. Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde. Aber es war immer noch das Problem da, dass das Internet eben nicht in jedermann zur Verfügung stand.
Ne? Ja, ich meine, gegründet haben Sie dann 1996. Gab es denn da von den heutigen Konkurrenten schon irgendwelche Wettermedien, die das Gleiche machten? Oder wie ist das so gewesen?
Ja, also 1996 gab es ja eigentlich immer noch kein Internet für die Allgemeinheit. Und deshalb bin ich ja erstmal in den Bildschirmtext der Deutschen Telekom gegangen.
Ja, okay.
Das war ja so ein Quasi-Internet. Und damit habe ich angefangen. Und ich habe dann eine Wetteranwendung programmiert für BTX und die dann veröffentlicht. Und das war im Oktober 1996.
Als ich dann haben Sie das alleine gemacht oder hatten Sie irgendeinen Kompagnon?
Das hatte ich zunächst alleine gemacht und habe dann allerdings auch gemerkt, also jetzt wird es ein bisschen viel. Also ich hatte meine Promotion da zu Ende und habe dann einen Mitkommilitonen, der auch promovierte, gefragt, einmal, ich habe da eine Idee und wollte sie nicht mitmachen. Und ich wusste auch, dass der wahnsinnig schnell und gut programmieren konnte. Und dann habe ich, dann haben wir das zusammen gemacht. Ne?
Okay.
Aber zu zweit.
Aber sind Sie bis heute noch zu zweit?
Nee.
Oder der ist dann irgendwann wieder raus?
Wir wurden geschieden.
Okay.
Also der ist dann wieder raus. Wir haben uns dann getrennt. 2006, weil doch unterschiedliche Richtungen waren, sage ich mal, die wir da, oder auch unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche, ich bin mehr und mehr so zu dem Unternehmer dann eigentlich geworden und habe dann immer sehr stark geachtet auf, es muss alles effizient sein.
Ja.
Wir müssen das planen. Wir können das jetzt. Am Anfang kann man das mal so schnell machen in der Garage. Ne?
Ja.
Habe ich angefangen, ne, als Garagenbastler praktisch. Aber das müssen wir jetzt mal, wenn wir es größer machen wollen und professionell, muss das mehr geplant und strukturiert werden. Und da haben sich dann die Wege einfach getrennt.
Okay. Aber die Idee hat gleich funktioniert, oder? Also Sie haben doch relativ schnell damit Geld verdient dann quasi auch, oder?
Ja, also das BTX, ich habe angefangen im Anfang 1996, Februar 1996 habe ich angefangen, beziehungsweise da habe ich davon gehört, auch durch einen Zufall, dass es dieses BTX überhaupt gibt und die Telekom wollte da einen neuen grafischen Standard einführen. Und hat dann Anbietern ermöglicht, kostenlos die Server zu benutzen und kostenlos als Anbieter da aufzutreten. Und das war für mich ja super, weil ich hatte auch kein Geld. Also ich habe dann einfach losgelegt. Und
Das heißt, eine Finanzierung in der Form gab es auch nicht. Sie haben quasi ihre Arbeitskraft, war das, was sie reinstecken konnten.
Ja, ja. Ich, so gesehen brauchte ich eigentlich auch kein Geld. Also gut, ich brauchte natürlich so ein bisschen erstmal Daten. Und ich brauche natürlich Rechnerkapazitäten, um das alles vor, die Daten ja aufzubereiten, weiterzurechnen mit den Daten und am Ende die dann hochzuladen auf den Server da von BTX. Dafür brauchte ich, und das reichte dann mit dem eigenen Computer zu Hause nicht. Und da hatte ich dann glücklicherweise, konnten wir dann an der Uni halt da noch Rechnerkapazitäten nutzen. Ich habe da ja vorher auch schon auf den Uni-Rechnern gerechnet und mein Doktorvater hat mir das dann ermöglicht, dass wir da sozusagen, ja, wie sagt man da heute, Spin-off oder was, also dass wir da was machen konnten, dass wir das nutzen konnten. So, das war die ersten ein, zwei Jahre und das war natürlich echt super. Das war aber alles im Prinzip ohne Vertrag, das hat auch keinen Namen, also das... Der hat gesagt, ja, mach mal und haben wir gemacht. Also.
Und gut, seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen, aber im Kern ist es ja immer noch das Gleiche, was Sie machen, oder? Also Sie bieten Wetterprognosen für sehr konkrete Orte an, die natürlich heute mit viel mehr Tools abgerufen werden können, oder? Was hat sich strukturell geändert in den 25 Jahren?
Ja, die Technik und die Möglichkeiten haben sich natürlich geändert, aber vom Prinzip her letztendlich, dass ich ja das Wetter brauchbar für den Endverbraucher anbieten will und wollte, daran hat sich nichts geändert. Ist übrigens so, dass ich vor BTX habe ich auch schon was gemacht, sozusagen unternehmermäßig. Und zwar habe ich da hier in Bonn, wo ich ja studiert habe und promoviert habe, habe ich mir gedacht, also die ganzen Gaststätten im Sommer, die müssen auch für ihre Personalplanung wissen, wie jetzt das Wetter wird. Mhm. Ja, so. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben dann, ich habe die Gaststätten abgeklappert und so weiter und so fort. Und wir haben denen dann per Fax, haben wir denen dann donnerstags abends einen praktisch Wetterbericht für Bonn geschrieben, ja, damit die also wissen, okay, Freitagabend ist noch okay, aber Samstag Regen, ne, also keine Gäste, wenig Personal. So.
Ja.
Und das hat auch funktioniert und wir haben auch dann Geld für verlangt, ja, also ich habe dann auch, klar, ich habe das dann gesagt, aber es war alles, sag ich mal, das war ein Test einfach, ne, und der Test hat funktioniert. Also ich habe gemerkt, ja, die wollen das genauer wissen. Das reicht denen nicht, jetzt am Radio zu hören. Die wollen das mal schwarz auf weiß haben und die wollen es genauer wissen. Und dann haben wir nochmal freitags ein Update geschickt, vielleicht gefaxt. Und dann klemmte das Faxgerät und das Papierstau und ich weiß nicht was. Also alles diese Probleme. Ja, und dann kam das halt mit dem Browser und mit dem Internet und mit dem BTX. Und das, mir war das vorher schon klar, dass mit diesem Fax, das ist alles nix. Mhm. Ne? Aber das war so ein kleiner Test sozusagen. Ne? Und das mit dem BTX hat dann eben auch geklappt. Und ich habe dann, ich konnte ja dann die Zugriffe sehen und auch konnte man ja für jede Seite, für jeden Seitenaufruf eine Gebühr verlangen im BTX. Ja. Das war auch üblich so, das waren 20 oder 30 Pfennig pro Seitenaufruf. Absoluter Hammer natürlich für heutige Verhältnisse.
Heute ist es doch komplett über Werbung finanziert,
jetzt
oder?
Ist es über Werbung, genau.
Ja.
Aber ich hatte dann in dem ersten Monat gesehen, ich habe dann 5.000 D-Mark, ja, damals noch 5.000 D-Mark, in einem Monat eingenommen mit diesem BTX-Angebot. Und da habe ich gedacht, ja, okay, also gut, 5.000 D-Mark im Monat, das ist gut, jetzt kannst du weitermachen.
Ja.
Und dann kam halt die Webseite dazu. Ne? Da kam also das, dann ging das ja vom BTX weg und dann ging das ins Internet und dann kam das mit der Webseite dazu. Und sie fragt nach den Konkurrenten. Ja, die gab es natürlich auch schon. Wetter.de, die Domain gab es schon. Ja? Die hätte ich wahrscheinlich auch sonst gerne gehabt, aber die war schon besetzt. Da gibt es auch noch eine Story zu. Aber gut, das hatte dann schon, kann man ja vielleicht sagen, die RTL Group hatte damals schon Wetter.de, haben sie immer noch.
Ja.
Und ansonsten, ja, es gab schon ein bisschen Konkurrenten, aber ich war sozusagen auch dann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle natürlich, ne, mit der richtigen Idee, also das Wetter eben online zu machen ist. Und dann kam halt das online immer mehr in die zum Endverbraucher. Und das war dann so der Startschuss für die Webseite für wetteronline.de.
Ja.
Mit dem kleinen Manko: Wie verdienen wir jetzt das Geld? Weil da war das natürlich nicht mehr wie bei BTX. Pro Seitenaufruf gibt es jetzt 20 Pfennig, sondern da gab es gar nichts. Und dann hat also am Anfang sogar das BTX erstmal unsere Webseite praktisch finanziert. Ne?
Ja. Und dann kam relativ bald aber die Möglichkeit der Werbung und das hat sich dann auch selbst getragen.
Ja, also.
Ja. Wenn ich jetzt auf heute gucke, dann ist ja ein Werkzeug, das die meisten Menschen nutzen auf Wetterseiten wie ihrer sind, ist ja dieser Regenradar. Auf wen geht denn diese Idee eigentlich zurück? Haben Sie die erfunden?
Ja, also mein Kumpel und ich zusammen, im BTX hatten wir das auch nicht. Wir haben einfach gemerkt, dass also die Nachfrage steigt, wenn es draußen regnet, auf Deutsch gesagt, ja, dann will man wissen, wie lange noch oder wenn es nach Regen aussieht, ne, kommt das gleich zu mir und so weiter. Und wir wussten, dass es eben Radardaten vom Deutschen Wetterdienst gibt, von den Radarstationen. Und was wir dann gemacht haben, war erstmal ganz primitiv eigentlich. Wir haben dann diese Radardaten genommen und die auf eine Karte gebracht. Ja? Also auf eine Deutschlandkarte. Und dann haben wir die da reingestellt. Und dann haben wir noch einen Loop dazu gemacht. Also dass man also die Bewegung sah.
Ja. Ja?
So. Und das war dann das blaue Regen auf der grauen Karte. Und das ist bis heute noch, wird das natürlich auch noch geguckt, aber wir haben das dann immer weiter ausgebaut zu einem Wetterradar. Also wir haben dann ja auch noch die Wolken dazu genommen, die Blitze.
Ja.
Und sind wir dann ja zum Wetterradar gekommen und das wird dann auch immer schwieriger und komplexer. Und und dann wollte man ja natürlich, der Nutzer will natürlich nicht nur wissen, wie hat sich der Regen da, wie ist der jetzt gezogen in der letzten halben Stunde, sondern wie zieht er jetzt weiter?
Ja.
Und das gab es ja dann auch erstmal nicht. Und dann haben wir angefangen, zu rechnen, ja, wie wird sich also das Niederschlagsgebiet jetzt weiter verlagern? Ja. So, dass wir dann
aber also das, was Sie anzeigen, das sind ja sehr konkrete Verläufe. Also wie habe ich mir das so vorzustellen? Also Sie nehmen dann das wahrscheinlichste Szenario, das zeigen Sie einem dann da.
Ja, genau. Also man kann jetzt nicht alle Szenarien zusammennehmen und den Mittelwert bilden, dann hätte man Wischiwaschi.
Ja.
Sondern es muss ja, wir sagen dazu, eine Realisierung sein. Ja, es muss ja ein reelles Niederschlagsmuster sich ergeben, ja, in dieser Vorausberechnung. Und der erste Schritt ist erstmal der, dass man also ungefähr abschätzt, mit welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung verlagert sich der Regen. Ja. Von West nach Ost, sage ich jetzt mal. Ne? Das kann man auf verschiedene Weise machen. Und da fängt dann eben schon die Kunst an. Und dann geht es natürlich nicht nur darum, dass es sich verlagert, weil wenn es sich nur verlagert, dann wäre es ja irgendwann mal nach ein paar Tagen, wäre es einmal um die Erde gewandert, sozusagen. Aber der Regen entsteht und vergeht. Ja? Also man hat da auch noch Senken und Quellen sozusagen. Das heißt, das wird mal mehr, mal weniger. Und es kann sich auch mal anders verlagern, kann man Haken schlagen. Das heißt, man versucht dann wiederum von Wettervorhersagemodellen etwas hinzuzunehmen. Und was wir eben auch inzwischen machen, ist Machine Learning, künstliche Intelligenz. Also wir setzen eben auch Verfahren der künstlichen Intelligenz ein, die eben dann auch erkennen, also wenn sich das jetzt so und so entwickelt hat,
ja.
In den letzten Minuten oder Stunden, dann wird sich das wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit so und so weiterentwickeln.
Mhm. Und jetzt ist es aber ja so, wenn man diese Vorhersagen vergleicht bei den großen Anbietern, die es in Deutschland gibt, dann sind die Szenarien ja relativ eng beisammen. Also auch wenn man zum Beispiel so Vergleichstests sich anguckt, dann sind ja jetzt Ihre Seite und wetter.com und wetter.de unterscheiden sich ja eigentlich nicht wesentlich, was die Genauigkeit oder Präzision angibt. Liegt das daran, dass die Ursprungsdaten, auf die Sie alle zurückgreifen, die gleichen vom Deutschen Wetterdienst sind?
Nee, also die Antwort ist jetzt nicht ganz in einem Satz zu fassen. Also wenn man jetzt von Wetterdaten spricht, muss man auch schon fängt das Problem schon an. Nicht? Also Daten sind nicht gleich Daten. Es geht um Daten des Ist-Zustandes und es geht um Vorhersagedaten und dann geht es auch wieder darum, welche Daten, wovon sprechen wir jetzt? Vom Niederschlag, vom Luftdruck, von der Temperatur und so weiter. Also klar, es gibt Wettervorhersagemodelle, die werden von verschiedenen Anbietern benutzt. Aber es gibt ja auch verschiedene Modelle und es gibt nicht nur den Deutschen Wetterdienst. Wir benutzen hauptsächlich das Modell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage und vom amerikanischen Wetterdienst. Und wir benutzen auch vom Met Office in Großbritannien ein Modell und auch vom Deutschen Wetterdienst. Also wir benutzen schon mehrere Modelle. Und das Entscheidende ist, was man daraus macht.
Mhm. Ja.
Und das ist eben auch ein Unterschied zu anderen, dass wir eben sehr viel mit den Daten rechnen. Wir entwickeln auch unsere eigenen Algorithmen. Und so ein Wettervorhersagemodell liefert Ihnen jetzt zum Beispiel kein Wettersymbol, nicht? Also für morgen. Also die Leute wollen ja es einfach haben, die wollen ein Wettersymbol haben. Das liefert Ihnen nicht so ein Vorhersagemodell. Im Gegenteil, das liefert unendlich viele Daten. Und die Kunst besteht eigentlich darin, aus den Daten irgendwas zu machen, was der normale Mensch da draußen versteht, wie so ein Wettersymbol, was allerdings auch wieder in sich birgt, Interpretationsspielraum, der dann auch wieder dazu führen kann, dass man sagt, ja, die war ja falsch, die Vorhersage.
Ja. Ja.
Chefsache.
Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen durch die Historie des Unternehmens gegangen, um ein bisschen zu verstehen, wie auch ihr Alltag dann eigentlich heute so aussieht. Bitten wir ja unsere Gäste immer, einen Gegenstand mitzubringen, der irgendwie für ihre Arbeit irgendwie von Bedeutung ist oder den sie viel mit sich rumtragen. Was haben Sie denn dabei?
Wie kann es anders sein, einen Laptop dabei.
Also, programmieren Sie noch selbst?
Nee, das habe ich aufgehört. Ne? Also das können andere besser inzwischen. Und ich habe mehrere Laptops, aber ich habe einen Laptop, der ist so super leicht, der ist so wie eine Frisbee-Scheibe. Ja.
Also, ja.
Das ist total super. Der macht nur ziemlich einen Krach, weil der so klein ist, hat er immer, die Lüftung muss so arbeiten. Aber ich war jetzt gerade noch eine Woche wandern auf dem Jakobsweg und habe da auch diesen Laptop im Rucksack gehabt, weil der also so leicht ist, dass man den mitnehmen kann. Ich will ihn einfach immer dabei haben, wenn mal irgendwas ist oder ja ich guck mal irgendwie rein und will da nicht alles am Handy da tippen müssen und mal hier was kurz mailen, per Slack, mal kurz irgendwas machen. Das ist, unterwegs geht das dann nur für kurze Sachen. Und
also das heißt, Sie sind
ist mein Tagesbegleiter, also mein Begleiter, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich auch jetzt mal so einen Tagesausflug mache, dann nehme ich den eigentlich auch mit. Ansonsten habe ich den, habe ich natürlich etwas stabilere Geräte, wenn ich jetzt hier im Büro bin oder so.
Ja, aber das heißt, Sie sind schon Vollzeitunternehmer derzeit oder haben Sie auch schon angefangen, sich da irgendwie Verantwortung abzugeben, sich da so ein bisschen zurückzuziehen aus dem Tagesgeschäft?
Ja gut, wir haben jetzt so 170, 180 Mitarbeiter, also von daher ist ja klar, dass ich nicht alles alleine mache, geht gar nicht. Ich bin aber immer noch viel drin im Thema und gerade auch im Thema selbst. Ich versuche eigentlich eher Sachen dann abzugeben, die jetzt sich gar nicht um den Kern der Sache drehen.
Ja,
also zum Beispiel jetzt Personal, Einstellungen und so weiter, gut, da gucke ich dann auch mal hin, aber das habe ich ja. Ich habe ja früher letztendlich alles in Personalunion gemacht. Ja?
Ja.
Angefangen von der Personalakquise bis hin zur Werbevermarktung, ja, und auch das Wetter dazwischen. Und auch Werbevermarktung ist jetzt auch ein Thema, wo ich mich nicht mit beschäftige. Da gibt es hier Leute, die das machen und
Und Ihre Begeisterung fürs Wetter, die Sie als Jugendlicher so hatten, haben Sie die noch im gleichen Maße?
Ja, habe ich, aber die ist ein bisschen anders vielleicht auch als bei anderen so Wetterfreaks, die dann rausfahren, wenn es stürmt und gewittert. Das mache ich eigentlich nicht so. Ich interessiere mich eigentlich auch noch mehr für, sag ich mal, das normale Wetter, das Alltagswetter, als jetzt für extremes Wetter. Und das ist auch sehr wichtig, dass das Alltagswetter, weil Wetter eben auch jeden Tag ein Thema ist. Und ich kann mich ja dem auch gar nicht so entziehen. Ne? Also da müsste ich auch auf den Mond fliegen oder so, weil überall Wetter ist. Und das beschäftigt mich dann auch überall. Also ich, egal wo ich bin, ich gucke dann an den Himmel, ich guck nach vorne, ich sehe, wie das Wetter ist und guck, was wir haben. Und dann sehe ich, dass es nicht stimmt und hier was nicht passt und da nicht passt. Und dann ärgert mich das und der Ärger ist dann wieder der Antrieb. Ja. Und gucke natürlich auch, was machen andere so.
Ja.
Also, das werde ich ja immer gefragt, wann machst du denn mal Pause? Also ich mache natürlich auch Pause, aber das Wetter ist irgendwie immer gegenwärtig und ich beschäftige mich eigentlich auch immer damit, ja.
Jetzt ist es ja so ganz einfach gesprochen, dass durch den Klimawandel ja auch so die Wetterextreme zunehmen oder extreme Wetterereignisse häufiger werden, sich schneller aufeinander folgen. Inwiefern verändert das eigentlich auch die Art, wie man Wetter prognostiziert oder macht es das schwieriger?
Ja, also ich kann das nicht jetzt erkennen, dass Wettervorhersagen dadurch schwieriger geworden sind, weil die sind sowieso schwierig. Es ist ja schon schwierig, den Ist-Zustand des Wetters zu fassen, den ich brauche, um das Wetter gleich vorherzusagen.
Aber ich denke jetzt an sowas wie so Starkregenprognosen oder so.
Also gerade solche, also so Starkregen, wenn wir jetzt mal an das A-Hochwasser denken, vor jetzt war ja auch viel Regen, aber vor 3 Jahren war das, glaube ich, ne?
Genau.
Da war ja die Prognose sehr gut, ne? Also jedenfalls die Wetterprognose war sehr gut, ne? Also welche Konsequenzen das dann hat, das war dann vielleicht nicht so gut und was daraus alles folgt. Aber das ist eigentlich, ich kann Ihnen sagen, es ist wesentlich schwieriger vorherzusagen, wenn Sie jetzt also nur leichten Regen haben, ja, oder etwas Regen, zu sagen, ob es jetzt regnet oder nicht, ja. Das ist, wenn Sie praktisch so in der Nähe von Null sind, dann, das ist viel, viel schwieriger, als zu sagen, ja, das wird jetzt ganz viel regnen. Also, das,
Aber wie ist das denn? Dann habe ich eine Wolke, die quasi mit, also die hat schon relativ viel Feuchtigkeit und die muss ich jetzt überlegen, ob sie was abregnet schon oder noch nicht sozusagen.
Ja, da kommen halt viele Faktoren ins Spiel. Also ich habe, nehmen wir mal das Radar, von dem wir gerade gesprochen haben. Das Radar erfasst ja den Regen deshalb, weil das so ein Radarstrahl ist, der von der Station schräg nach oben geht und dann trifft es auf einen Regentropfen. So, jetzt kann aber sein, jetzt fällt der Tropfen nach unten und wenn es unten drunter ziemlich trocken ist, die Luft, dann verdunstet der Regentropfen und da kommt auch nichts mehr an. Das heißt also, die Radardaten zeigen dann Regen an, aber unten ist kein Regen. So, haben wir schon ein Problem. Wird der Nutzer sagen, ja, stimmt ja nicht. Ne? Ja, stimmt ja auch nicht. Deshalb gehen wir hin und versuchen diese Verdunstung dann einzuberechnen in diese. Ja. Das ist also so ein rechten Schritt, ne, den wir machen. Und genauso ist es halt beim, es gibt auch Regen, der entsteht praktisch unterhalb des Radarstrahls erst. Ne? Wenn Sie zum Beispiel so einen Nieselregen haben, ne? So ganz schlechte Sicht und so. Ne?
Ja.
Der ist dann auch nicht im Radar drin, weil das erst ganz tief, in den ganz tiefen Wolken entsteht, dieser Regen. Und dann schießt der Radarstrahl drüber, sagt ja kein Regen, aber ist auch falsch, es regnet. So, auch das müssen Sie ja irgendwie wieder reinkriegen. Ja, und das sind Sachen, die wir versuchen und die wir machen. Und das sind dann auch so Grenzfälle, die dann eben, das ist schon schwierig. Und da machen wir aber natürlich auch Sachen falsch. Also wir versuchen es zu verbessern, aber das gelingt dann natürlich nicht immer. Ne?
Ja, aber da geht es jetzt ja vor allem um sehr lokale Prognosen in der ganz kurzen Frist. Wie sehen Sie denn eigentlich so mittelfristige Wetterprognosen, also das Wetter von übernächster Woche? Konsumieren Sie sowas? Hat das irgendeinen Wert?
Ja, also es kommt auch so ein bisschen drauf an, um welchen Parameter es geht. Also was man relativ gut eigentlich sagen kann, ist die Temperatur. Also man kann eigentlich jetzt schon gut sagen, jetzt haben wir die nächsten Tage, es ist kühler und dann haben wir kommt wieder eine wärmere Phase und dann geht es womöglich wahrscheinlich wieder runter oder sowas. Ne? Also das kann man schon ganz gut sagen, weil das eben sehr von der großräumigen Wetterlage abhängt. Und die großräumige Wetterlage, die ist jetzt, die wird nicht plötzlich über den Haufen geworfen. Ne? Aber wenn es dann um das Thema Niederschlag geht, um Regen oder Schnee, oder auch um das Thema Wolken, die natürlich auch ein bisschen wieder die Temperatur bestimmen. Das ist wesentlich schwieriger. Und da gibt es dann eben auch, weil es eben, ja, man sieht es auch oft auf dem Wetterradar oder auf dem Regenradar, dass das also, man kann mit einem Wort sagen, chaotisch ist. Ja, es ist also einfach chaotisch. Das ist also nicht, noch kein Schachbrettmuster. Das ist also wie ein Streuselkuchen manchmal und manchmal auch wieder ganz anders. Also das ist sehr chaotisch. Und also wie gesagt, Temperaturen würde ich sagen, kann man für die nächsten 2 Wochen meistens schon ganz gut sagen, in welche Richtung es geht. Beim Regen kann man das, Tendenzen gibt es natürlich auch, ne? Aber je weiter nach hinten wird, desto schwieriger. Aber es ist manchmal schon schwierig zu sagen, und das ist das größte Ärgernis, nicht? Wenn man nicht richtig sagt, wie es morgen wird. Ja? oder wie es jetzt in einer Stunde wird. Ja? Und das ist auch erstmal eine berechtigte Annahme, dass wenn man also noch nicht mal sagen kann, wie es, ob es jetzt in einer Stunde immer noch regnet oder nicht mehr, wenn man das nicht kann, wie wollen die denn sagen, wie es morgen oder in 14 Tagen ist? Ne? Gut, aber es kommt, wie gesagt, auf den Parameter an und eben auch auf die Aussage an sich. Weil ja, wenn ich jetzt das für 14 Tage oder eine Woche sage, dann gebe ich auch mehr eine Aussage wie, ja, es ist dann vielleicht so eine eher regnerische Phase oder eher trockene Phase. Ja, aber dann ist ja die Aussage eine andere, wie wenn ich das jetzt für jetzt gleich mache.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Mhm. Ne, also auch die Art und Weise.
Weil die Leute auch unterschiedlich darauf blicken. Also die verstehen dann natürlich schon, dass das, was von übermorgen quasi man nicht so ganz für voll zu nehmen hat, wie das von in einer Stunde.
Weil man es auch gar nicht so detailliert sagen kann und auch gar nicht so detailliert wissen will. Also man will ja jetzt nicht in 10 Tagen wissen, ob es jetzt um 15 Uhr oder um 16 Uhr regnet. Erstmal ja, weiß man, dass es nicht geht. Weiß man. Und zweitens, so genau ist die Planung ja gar nicht. Aber heute, wenn ich heute jetzt jemandem sage, ja, es ist so heute regnerisch, so kann mal regnen, ja, mal nicht, dann sagt jeder, ja, toll, also damit kann ich nichts anfangen. Ja. Ne? Also je näher ich praktisch an den Jetzt-Zeitpunkt komme, desto detaillierter will man es wissen. Logisch, und weil so ist auch die Planung, die man selber hat. Das ist so, wenn sie jetzt wie beim Navigationssystem, nicht? Erstmal geben sie München ein und wenn sie dann wo München sind, dann können sie mal eingeben, welche Straße. Mhm. Ja? Aber vorher ist das nicht relevant. Und so, ja, ist, so ist es bei der Wettervorhersage so ähnlich. Und deshalb ist es, weil es ja eben dann im Nahbereich natürlich möglichst detailliert und genau sein muss, wird es aber auch da eben dann nochmal schwieriger.
Und haben Sie da so ein Zielszenario vor Augen? Also wie präzise kann die Wettervorhersage auf, sagen wir jetzt mal, eine Stunde voraus noch werden? Oder hat die sich noch mal stark verbessert da in den letzten Jahren? Oder ist das eher eigentlich stabil von der Qualität?
Das ist gut. Wir machen natürlich so Verifikationen, aber auch da ist es schwierig, das in alles in Daten zu fassen. Nein, also da ist immer noch Luft nach oben. Ja, also das ist ganz klar. Also das wissen wir und man muss aber erstmal erkennen, woran es liegt. Ja, also warum war es denn jetzt falsch?
Ja. Ja,
weil wenn ich das nicht erkenne, kann ich es auch nicht beheben, das Problem. Ja. Und man kann eben auch vieles jetzt eben über neue Verfahren wie KI, nicht, kann man da eben auch sehr viel rausholen an Dingen, die man die der Meteorologe vielleicht selber so sieht, ja, mhm, aber nicht unbedingt quantifizieren kann. Und diese KI macht das ja auch dann nicht deterministisch, sondern eher statistisch. Aber entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und da gibt es auch ganz tolle Sachen, und das ist auch in der Zukunft noch, das ist auch noch lange nicht ausgeschöpft. Ne? Also Wetter ist also das, ist eigentlich super Themenfeld, um eben KI anzuwenden.
Mhm, ja. Jetzt wohnen Sie ja in Bonn, wo auch Ihre Firma sitzt. Was würden Sie denn so sagen? Ist das wettermäßig jetzt eher eine gute oder eine schlechte Gegend?
Was heißt gut und schlecht? Also ich meine,
was für ein Wetter mögen Sie? Sind Sie ein Sonne immer warm Typ oder eher schätzen Sie die Veränderung?
Nee, ich selber mag schon gerne, es ist warm und kann ruhig 30 Grad sein und Sonne, also Mittelmeerwetter oder so, das im Sommer, das finde ich schon toll. Und also die Veränderung merken ist natürlich gut fürs Geschäft, sagen wir mal so. Ja, also klar, wenn das Wetter immer gleich ist, brauchen wir das ja auch nicht wissen und dann braucht man ja auch nicht gucken und dann sind wir überflüssig. Ja.
Das heißt also tatsächlich in so Monaten wie jetzt im April oder jetzt hier Mai, wo so viel sich geändert hat am Wetter, das merken Sie auch dann richtig stark in den Abrufzahlen.
Absolut. Also ein langweiliger Wettertag hat dann dann wenig Aufruf. Und so einen Tag, wie wir es jetzt gestern hatten mit den Gewittern, da haben sie mal eben 5-mal so viel Aufrufe wie an einem ruhigen Tag.
Ja.
Das ist also davon sehr stark abhängig und es hängt auch von der Jahreszeit ab.
Wenn es schlecht ist, wollen die Leute es eher genauer wissen oder? Nee, wahrscheinlich, weil sie dann eh nicht rausgehen, doch wahrscheinlich eher, wenn sie so gerade an der Grenze sind, oder?
Die jahreszeitliche Abhängigkeit kommt dadurch zustande, dass man natürlich im Sommer Halbjahr per se mehr draußen plant.
Ja.
Und also die Geburtstagsfeier im Winter plane ich ja nicht draußen. Von daher ist das Wetter nicht so relevant. Aber im Sommer plane ich das dann draußen und dann muss ich wissen, wie das Wetter wird. Also im Sommer hat man nochmal bestimmt doppelt so viele Aufrufe wie im Winter. Und darüber gelagert ist dann noch die Abhängigkeit vom Wetter selbst, also von ob es eben beständig ist oder unbeständig.
Mhm, ja.
Letzte Worte.
So, um das Gespräch abzurunden, möchte ich Sie jetzt zum Schluss noch um drei Statements bitten. Zu einem Zitat, das Sie beurteilen sollten. Und dann gibt es noch einen Satzanfang, den Sie vollenden sollten und eine Entweder-Oder-Frage, bei der Sie sich entscheiden müssen. Was Manager entscheiden zu unterlassen, ist oft wichtiger als das, was sie entscheiden zu tun. Von Peter Drucker.
Ja, also nicht tun ist manchmal eine gute Lösung. Ja.
Haben Sie da schon gute Erfahrungen mitgemacht?
Ja, oder einfach weglassen. Nicht? Also wenn man sich viele Gedanken darüber macht, wie man jetzt zum Beispiel auf eine Seite, was weiß ich, von der App, wie man da die Navigation macht und so weiter. Und dann, das ist schon immer ein Zeichen dafür. Oft ist das ein Zeichen dafür, ja, lass mal einfach weg, weil es vielleicht selbsterklärend ist. Ja? Brauchen wir gar nicht so viel machen. Also diese Einfachheit, ja, ist auch ganz wichtig. Ja? Es muss einfach sein und das geht manchmal durch Unterlassen.
Ja. Wenn Sie sich entscheiden müssen, woran Sie teilnehmen, gehen Sie eher zur Meditation oder zum Marathontraining?
Ja, da gehe ich eher zum Marathontraining.
Sind Sie Läufer?
Ja, aber nicht Marathon, aber ja. Schon Läufer.
Okay. Ja. Und der private Joachim Klaassen unterscheidet sich vom Dienstlichen dadurch, dass?
Eigentlich gar nicht. Also das ist ja irgendwie bei mir in Personalunion entstanden und ist so, also ich bin da immer im Wetter drin. Gut, ich habe natürlich auch noch Familie und das ist natürlich, sagen wir mal so, das steht sowieso auf Platz 1 und die Kinder und dass es denen gut geht und so, das ist ganz klar. Aber ansonsten bin ich, die kriegen ja auch immer natürlich das mit, dass ich immer irgendwas vom Wetter da sehe und erzähle.
Sind Sie dann auch ein häufiger Benutzer dieser Sprüche, wie es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung?
Ja, es gibt auch kein schlechtes Wetter. Also klar, also ich sag ja auch manchmal, das ist ein Sauwetter. Aber ich freue mich dann natürlich über schönes Wetter. Einerseits, weil man dann die Zeit zu Hause im Garten oder so verbringen kann. Aber ich freue mich dann auch über Action beim Wetter, weil das natürlich auch wieder gut ist, dass wir viele Zugriffe haben, logisch.
Ja. Also quasi, Sie gewinnen immer. Das ist doch sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Klaassen, dass Sie hier waren. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich nur bitten, sich mit Ihrem Feedback, Ihren Fragen, Ihren Anmerkungen gerne bei uns zu melden. Und zwar unter chefgespräch@vivo.de. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.